Guten Tag, meine Damen und Herren, oder wie es auf Niederländisch heißt.
Dag, dames en heren. Het zijn de donkere dagen voor Kerst. Veel neerslag zal er niet vallen.
Das war das Wetter auf Niederländisch und das hier ist eine Schlagzeile aus den Niederlanden. Ein Spediteur importiert im September 1960 eine Chemikalie aus der Bundesrepublik Deutschland nach Holland.
Jahre später will eine deutsche Supermarktkette einen Johannisbeerlikör aus Frankreich ins Sortiment aufnehmen.
Klingt das vielleicht nach Schlagzeilen, die eure Herzen nicht direkt höher schlagen lassen? We feel you. Aber Leute, dieser Spediteur und diese Supermarktkette haben so ganz nebenbei für den Beginn der Europäischen Union gesorgt, wie wir sie heute kennen. Naja, quasi.
Europa war nämlich für immer verändert, nachdem dieser Spediteur und diese Supermarktkette zwei ziemlich große Gerichtsurteile losgetreten haben. Die Urteile van Gendelos und Cassis de Dijon.
Deutschlandfunk Nova.
What the Wirtschaft. Mit Bochorn Kim und Markus Wolf.
Und damit hallo, bonjour und gute Tag. Wir sind Markus Wolf.
Und Bochorn Kim.
Und das war's dann auch, fast versprochen, mit unserem französischen Niederländisch für diese Folge. Worum es heute aber auf jeden Fall wieder geht, um What-the-fuck-Momente in der Wirtschaft, die wir in kleinen alltäglichen Dingen finden, einem Likörchen zum Beispiel, aber auch in den ordentlichen Impacts auf das große Wirtschaftsganze. Und in dem Fall einfach mal auf die Entwicklung der EU.
Und weil wir für die Folge noch so ein bisschen mehr in den EU-Vibe reinkommen wollen, in den EU-Modus, hier noch eine ganz besondere Hymne. Leicht nervig, tut auch ein bisschen weh in den Ohren, tut mir leid. Das ist die Europa-Hymne im Sound der 90er Jahre, denn Leute, das ist der erste Sound, den ich persönlich mit Europa verbinde, denn auf dem Computer meiner Eltern zu Hause war das Spiel Auf dem Weg nach Europa installiert. Mit genau diesem Sound. Wir haben es euch in die Shownotes gepackt. Es ist ein Bonner Hersteller. Ich will nicht zu viel darüber erzählen. Es ist verdammt spannend, aber hier müssen wir weitermachen. Es war pixelig, es war musikalisch. Man konnte in dem Spiel eine Währung namens EQ verdienen. Sprich, es hatte alles, was das Herz eines Sechsjährigen höher schlagen ließ.
Das ist einfach so süß. Und die 90er, die waren ja nicht nur die Zeit, in der der kleine Markus noch an dem sehr langsamen Computer seiner Eltern saß und dieses Spiel gespielt hat. 1992, da wurde es nämlich richtig spannend. Da wurde die Europäische Union gegründet. Und mit der Unterzeichnung des Vertrags von Maastricht, der dann später ein Jahr in Kraft getreten war, war dann die EU Realität. Und diesen Sonntag, wir zeichnen am Mittwoch davor diese Folge auf, ihr habt es sicher mitbekommen, da findet ja wieder die Europawahl statt.
Und genau deshalb wollen wir uns hier mal genauer mit der EU oder mit Europa allgemein beschäftigen. Und vielleicht auch, weil uns Emmanuel Macron, als er vor einer Woche in Dresden war, diese wunderschöne Rampe gebaut hat.
Unser Europa ist kein Supermarkt. Unser Europa hat gemeinsame Regeln, eine Wertegruppe mit eigener Kultur, mit Freiheit.
Vielen Dank an Emmanuel Macron für diese wunderbare Rampe, denn wir reden nicht von Supermärkten per se, aber wir reden von einer Supermarktkette auf jeden Fall. Und vor allem haben wir uns gefragt, kann es sein, dass diese Supermarkthaftigkeit, diese Wirtschaftlichkeit doch ein sehr wichtiger Baustein für die Gründung Europas war? Und kann es sein, dass es vielleicht auch wirtschaftliche Überlegungen gab? Und kann es sein, dass es dabei auch um Streit ging, um Zoff, um Beef, um Wirtschaftsgerichtsurteile?
Ich höre da schon bei dir was raus. Ich glaube, das wird nochmal ganz spannend.
Könnte sein.
Ja, ja. Wir heißen euch hier herzlich willkommen zu einer What the Wirtschaft Europa und Gerichtsurteilsfolge und veranstalten hier dafür den Legal Vision Song Contest. Liebe Leute.
Genau, es ging gerade schon musikalisch los. Kurze Erklärung, weil es sich vielleicht nicht direkt erschließt. Wir haben uns gedacht, es gibt wohl kaum etwas, was eine so gesamteuropäische Erfahrung ist wie der Eurovision Song Contest, egal ob es jetzt harmonisch abläuft oder debattenreich. Und gleichzeitig gibt es kaum etwas, über das wir alle so wenig wissen wie europäische Gerichtsurteile. Dabei sind die alle super spannend, ich weiß gar nicht warum. Deshalb jetzt das große Mashup, die perfekte Mischung.
Denn heute, da heißt es nicht Lena gegen Lordi, sondern Rewe versus Germany. Van Gent en Loos versus niederländische Finanzverwaltung. Und weil wir nicht nur vor Gericht zwei Parteien gegeneinander antreten lassen, treten auch Markus und ich, so kompetitiv wie wir sind, heute gegeneinander an. Pünktlich zur EU-Wahl.
Genau, und wir haben uns auf einige wichtige, einfache Regeln geeinigt, genau wie Europa sich auch geeinigt hat. Jeder bringt einen Song mit und eine verdammt gute Gerichtsstory, die wahr ist und überzeugt die andere Person von der Wichtigkeit dieses Gerichtsurteils. Und so viel kann man vorweg sagen, diese zwei Gerichtsurteile, die wir hier besprechen, sind zwei der wichtigsten in der Geschichte Europas.
Und ich fange direkt an. Markus, ich will nämlich gewinnen, sag ich dir ganz ehrlich. Bist du ready für mein Urteil?
Auf jeden Fall.
Cassis de Dijon, schon mal gehört?
Nicht viel mehr, als die kurze Vorrecherche zu der Folge mir gesagt hat.
Also ich wusste, es ist ein Likör, aber ich habe mal gegoogelt, wonach das Zeug schmeckt. Und das kam bei raus. Crème de Cassis de Dijon ist ein Likör aus schwarzen Johannisbeeren mit einer cremeartigen, dickflüssigen Konsistenz und einem intensiv beerigen Geschmack. Balsamico-Creme, Likör, irgendwas dazwischen, wäre jetzt nicht so der Drink meiner Wahl. Aber das Gute ist, ich muss es nicht trinken, darum geht's heute nicht.
Genau, es geht nicht um die Bewertung dieser Produkte, aber es ist ein konkretes Produkt, anhand dessen wir etwas erzählen können über Europa. Aber, Bo, du musst es jetzt trotzdem nochmal erklären, warum brauchen wir diese Informationen vor der EU-Wahl? Und anders gefragt, was hat dieser Likör mit Europa zu tun?
Das Zeug, das hat Geschichte geschrieben. Europäische Rechtsgeschichte in Form des Cassis de Dijon-Urteils. Man könnte hochgreifen und sagen, es war dieser Likör, der den Weg geebnet hat für den Binnenmarkt, wie wir ihn heute kennen bei uns. Also, dass wir Waren aus der ganzen EU ganz einfach bei uns einkaufen können. Aber ich fange am besten mal ganz von vorne an. Im Jahr 1979, da wurde das Urteil nämlich beschlossen. Und passend habe ich den Hit der 70er mitgebracht, diesen Banger. Schon am Grooven, Markus?
Mhm, bin drin.
Oh, das ist nämlich der Pina Colada-Song. Passend zum Cassis de Dijon-Urteil. Ja, wir mögen Witze. Also, damit trete ich gegen dich an, Markus. Jetzt stell dir mal vor, du bist mit einer Party. In der einen Hand hast du eine Pina Colada, im anderen, ja, verdammt viel Cassis de Dijon. Und dann verkraftest du wahrscheinlich auch jetzt den offiziellen Namen des Urteils ein bisschen besser. Halt dich fest. Rewe Zentral AG gegen Bundesmonopolverwaltung für Branntwein. Das war ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs und wurde eben 1979 beschlossen. Bist du schon erschlagen?
Noch nicht. Ich bin noch dabei.
Sehr gut, weil die Supermarktkette Rewe, die ihr vermutlich alle kennt, bei der ihr wahrscheinlich auch alle einkauft, die wollte damals diesen dickflüssigen, süßen französischen Johannisbeerlikör importieren und hier in Deutschland verkaufen. Warum? Gut, das kann ich dir jetzt auch nicht sagen, aber sie wollten es halt. Und jetzt kommt aber der Knackpunkt, der Alkoholgehalt. Unser Johannisbeer Cassis de Dijon, der hatte so irgendwas zwischen 15% und 20% Alkohol. In Deutschland mussten Liköre zur damaligen Zeit aber einen Mindestalkoholgehalt von 25% bis 32% haben, um überhaupt eingeführt werden zu dürfen.
Finde ich gut, dass Deutschland anscheinend Regeln hatte, die sagen, der Likör hat zu wenig Wumms, der darf hier nicht verkauft werden als Likör und deshalb müssen die Leute in Deutschland jetzt weiter ihren hochprozentigen Likör trinken.
Kann man so sehen, aber jetzt stell mal vor, da machen zur damaligen Zeit irgendwelche deutsche Touris schön so einen Urlaub in Frankreich, trinken da abends jedes Mal aus so diesen süßen kleinen Becherchen so ein Cassis de Dijon zurück zu Hause, wollen sie das Frankreich-Feeling natürlich beibehalten, aber keine Chance, das gibt's einfach in Deutschland nicht zu kaufen. In keinem Supermarktregal. Einfach nur wegen dieser Regelung. Und Rewe, die fanden das gar nicht lustig und haben gesagt, sorry, die deutsche Alkoholregelung, die hemmt unseren Handel und damit wird gegen die Regeln des gemeinsamen Marktes verstoßen.
Also ich fand die Story ja insgesamt schon gut, aber wenn ich gemeinsamer Markt höre, Bo, höre ich ganz genau hin.
Mhm. Gemeinsamer Markt, das ist ein Triggerwort. Sagen wir mal so, es gab ja so eine Vorgängerversion der EU, die sogenannte Europäische Wirtschaftsgemeinschaft, kurz EWG. Und wir müssen hier noch einen ganz kurzen versprochen, aber dafür umso sexieren Geschichtsexkurs machen, weil mit EWG-Wissen im Gepäck wird deutlich klarer, warum Rewe überhaupt klagen konnte. Also, die EWG, die wurde 1957 gegründet. Unter anderem natürlich, um den Frieden in Europa zu sichern. Das war so der offizielle Grund. Im Vertrag von 1957, da stehen aber auffällig viele Wirtschaftsthemen. Mitglieder dieser Gemeinschaft waren 6 Länder, nämlich die Benelux-Staaten, Deutschland, Frankreich und Italien.
Vielen Dank für diesen Geschichtsexkurs, Bo. Ich habe dir sehr gerne zugehört.
Ja, und ich muss dir leider sagen, es geht noch ein bisschen weiter. History Time mit mir ist noch nicht over. Wir machen nämlich noch einen ganz kurzen Schlenker. In dieser EWG, da war so einiges abgedeckt, vor allem was den Handel zwischen den Ländern anging. Zum Beispiel steht da in den Verträgen, dass für die Mitgliedstaaten es verboten ist, Regeln einzuführen, die den Import von Gütern aus anderen Mitgliedstaaten verhindern. Hier, Deutschland, Frankreich zum Beispiel, klingelt es da schon so ein bisschen. Bei dir?
Ja. Ja, könnte ja, den Likör betreffen.
Rewe, auf jeden Fall. Ja, das passt. Ja. Also in anderen Worten, es gab da eine neue europäische Regel, die sagte, dass Produkte, die in einem Land der EWG hergestellt wurden, überall anders eben auch verkauft werden durften.
Und eben auch, dass ein Likör, der in einem Land produziert wurde, beispielsweise Frankreich, auch in einem anderen Land als Likör verkauft werden darf.
Selbst wenn er da ein bisschen seicht ist. Mhm. Zurück zu unserem Fall also. Rewe, das ist ja, sagen wir mal so, der Vorkämpfer für seichten Alkohol. Und denen war das so wichtig, dass sie gesagt haben, wir ziehen damit bis zum Europäischen Gerichtshof und haben gegen die geklagt, die das mit dem Mindestalkoholgehalt beschlossen haben. Die Bundesmonopolverwaltung für Branntwein. Eine Bundesbehörde.
Also, wir haben ja gesagt, wir haben hier die großen Konflikte. Wie ist dieser Konflikt ausgegangen, Bo? Bundesmonopolverwaltung für Branntwein versus Rewe.
Der Beef. Ja, also, ist jetzt natürlich eine wilde These, lag vielleicht auch daran, dass die Richter diesen Cassis auch richtig gut fanden, denn der Europäische Gerichtshof, die haben Rewe recht gegeben und entschieden, dass nationale Regelungen grundsätzlich nichtig sind, wenn sie den freien Warenverkehr behindern. Bedeutet, übersetzt, Free Flow of Waren innerhalb der damaligen Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft. No National Matter What. Einzige Ausnahme, wenn nationale Regelungen dafür da sind, um Verbraucher, die öffentliche Gesundheit oder eben die Ordnung in den Ländern selber zu schützen.
Und wie jedes gute Gerichtsurteil ist vermutlich auch das hier super begründet.
Also super und auch lang. Also dieses Gerichtsurteil, das geht über einige Seiten. Die Produkte, die in einem der Mitgliedstaaten rechtmäßig hergestellt und verkauft werden, die müssen auch in allen anderen Mitgliedstaaten verkauft werden. Klingt ehrlicherweise irgendwie simpel, auch logisch, weil gleiches Recht für alle.
Das ist also das Happy End gewesen im Prinzip für alle Menschen in Deutschland, die gern diesen Johannisbeerlikör auch in Deutschland kaufen wollten.
Ja, und die den vielleicht auch gar nicht kannten und dann im Supermarkt bei Rewe entdecken durften. Mhm. Also, dieses Urteil, das klingt vielleicht nicht so groß, aber was man, glaube ich, nicht vergessen darf, ist, das war ja der Johannisbeerlikörstein, der alles ins Rollen gebracht hat. Weil dann ging es erst richtig los. Und von diesem Urteil muss ich euch auch noch ganz kurz erzählen für alle, die nicht so ganz auf der Likörseite sind, aber Bier was abgewinnen können. In den 80ern, da folgte nämlich das Bierurteil. Da ging es wieder um den freien Warenverkehr. Und Deutschland war wieder das Problem. Deutschland wollte nämlich Bier aus anderen Ländern einen Importstopp verhängen. Alles, was nicht dem deutschen Bierreinheitsgebot entsprach, sollte bitte sowas von nicht die Grenze überqueren. Und wer wie ich schon mal in Belgien war und da so ein Kirsch- und Schokobier genossen hat, der wird wissen, übers Reinheitsgebot bei uns, also Bier nur aus Hopfen, Malz, Hefe und Wasser, da können andere wirklich nur herzlich lachen. Hat alles nichts geholfen. Weil, wenn wir uns in einem Supermarkt mal umschauen, wir haben heute französische Liköre, die langsamer betrunken machen und Bier mit wilden Geschmäckern in allen Regalen.
So, vielen Dank, Bo, für dieses Urteil. Also wir haben gesehen, es mag erstmal banal sein, dieses Urteil oder dieser Fall. Es geht nur um Likör, es geht manchmal um Bier. Aber das kann Gerichtsurteile hervorrufen, die einen Rieseneffekt auf die gesamte Europäische Wirtschaftsgemeinschaft damals oder heutzutage auf die gesamte Europäische Union haben. Also schon krass, gut das zu wissen. Wir haben jetzt also verstanden, Produkte, die man in einem Land anbietet, können auch in anderen angeboten werden. Das darf also nicht einfach verboten werden. Und jetzt ist die Frage, wie kann man das noch toppen?
Das frage ich mich auch.
Bo, also Respekt für das wunderschöne Urteil und natürlich auch für den wunderschönen Song. Aber jetzt halte ich fest, denn hier kommt Van Gent en Los.
Hau raus.
Van Gent en Los ist quasi so etwas wie das niederländische Pendant zu DHL gewesen, ist uns allen bekannt. Ein Unternehmen, das sowohl Post als auch Pakete verschickt, aber viel mehr als das, Bo. Viel mehr als das. Ich würde meine Hand dafür ins Feuer legen. Es ist die einzige niederländische Speditionsfirma, deren Name Jurastudis auch außerhalb der Niederlande etwas sagt. Es gibt die übrigens nicht mehr, die gehören jetzt DHL, ist auch egal. Warum das alles wichtig ist überhaupt, das erfahren wir nach meinem Song.
Also der Beat ist da.
Ja, schwingt so ein bisschen, ist auch ein bisschen mystisch. Das ist der dänische Eurovision-Gewinnersong von 1963. Findet ihr auch in den Shownotes. Auf jeden Fall ist der Song der Gewinnersong aus dem Jahr, als die Firma Van Gent en Los vor dem Europäischen Gerichtshof stand. Und die Stimmung passt sogar ganz gut zu der Story dieses wichtigsten Wirtschaftsfalls der Geschichte Europas, der Mother of EU Law, könnte man sagen.
Wild.
Um zu verstehen, wie es dazu kam, muss ich jetzt aber auch nochmal schnell einen Sprung zurück machen ins Jahr 1960. In dem Jahr, also 3 Jahre vor dem Gerichtsurteil, importiert die Firma van Gent & Loos Chemikalien aus Deutschland. Interessiert dich welche Chemikalie, Bo?
Ja.
Harnstoff, Formaldehyd. Ich weiß, das kann man natürlich als Produkt nicht vergleichen und es kann es auch nicht aufnehmen mit Cassis de Dijon, ist schon klar. Aber um zu erklären, wofür man das braucht, reichen meine Chemiekenntnisse ohnehin nicht. Aber dieses Urteil, um das es hier geht, hat es trotzdem in sich. An der Grenze von Deutschland in die Niederlande wird van Gent & Loos aufgefordert, Zoll nachzuzahlen, weil die Niederlande Anfang 1960 einen höheren Zoll auf solche Chemikalien wie dieses Harnstoff-Formaldehyd erlassen haben.
Markus, du weißt, so Zoll-Stories, da bin ich immer zu haben, aber an diesem Punkt muss ich dich trotzdem damit konfrontieren. Ja, was hat das denn jetzt mit mir zu tun?
Ja, mir ist auch schon aufgefallen, wir haben schon öfter Zoll-Stories, ne? Auch die Tax-Free-Folge war ja auch schon zu Zoll. Aber anyway, Bo, das ist alles hat das mit dir zu tun, alles. Dein ganzes Leben hängt davon ab. Die Niederlande sagen quasi, liebe Menschen von van Gent & Loos, ihr könnt nicht einfach diese Chemikalie hier über die Grenze bringen, als wäre nichts. Holland hat gesagt, wir möchten diese Chemikalie jetzt gern mit höheren Zöllen belegen. Anfang 1960. Und dein Leben wäre anders, weil die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft ja neue Regeln erlassen hat. Es sollte so eine Zölle nicht mehr geben. Sie haben also, die Niederländer, die Rechnung ohne eine neue Mighty-Gemeinschaft gemacht, ohne die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft. Denn seit 1957, das haben wir eben von dir exzellent gehört, gab es die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft, die EWG. Und, kann man es glauben, im Jahr 1957 hat ein holländisches Lied beim Eurovision gewonnen. Den hören wir jetzt auch noch, den Song.
Das ist voll gemein. Es ist richtig uncool, dass du 2 Songs mitbringst. Also
ich verstehe,
es gibt direkt No Points für Markus.
Ich verstehe die Wut und gleichzeitig muss ich sagen, es ist auch nicht ganz so wichtig, weil es ist einfach schön. Es sind ganz große Emotionen, Bo, die beim Eurovision rüberkommen. Es geht ja hier nicht nur um Europa als Supermarkt, es geht auch um ein Gefühl.
Ums Feeling.
Und Corrie Brocken heißt die Sängerin hier, die mit diesem emotionalen Song gewonnen hat und die mit diesem emotionalen Song auch in einem Jahr gewonnen hat, in dem unsere 6 Gründungsstaaten Deutschland, Frankreich, Italien und die Benelux-Staaten zusammenkamen und, wie in deinem Urteil schon erklärt, die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft gegründet haben. Und in den Verträgen, die die 6 Staaten da unterzeichnet haben, steht nicht nur was zum Binnenmarkt, sondern auch Folgendes. Die Mitgliedstaaten werden untereinander weder neue Einfuhr- oder Ausfuhrzölle einführen, noch die in ihren gegenseitigen Handelsbeziehungen angewandten erhöhen. Und obwohl das da drin steht in den Verträgen, im Jahr dieses wunderschönen Liedes aus Holland, macht sich die Regierung 3 Jahre später dran, einen neuen, höheren Zoll auf Chemikalien einzuführen und van Gent & Loos den auch zahlen zu lassen.
Netter Song, netter Fall. Ich bin noch nicht überzeugt.
Wait, ich bin noch gar nicht fertig. Jetzt kommt erst die Icing on the Cake, Bo, die Kirsche auf der Torte. Wir haben in diesem vielleicht wichtigsten Urteil der europäischen Geschichte, also die Niederlande auf der einen Seite, die einfach einen höheren Zoll einführen, und wir haben europäische Verträge auf der anderen Seite, die sagen, das geht eigentlich nicht. Und van Gent & Loos sagt jetzt, hä, das steht doch da, das geht doch eigentlich nicht. Und sie bekommen Recht vom Europäischen Gerichtshof. Der sagt nämlich auch, steht doch da, das geht doch eigentlich nicht. So, das ist Punkt 1. Und jetzt kommt's, vor diesem Urteil wurde überhaupt noch nie geklärt, ob europäisches Recht überhaupt nationales Recht übertrumpfen kann. Es könnte ja auch sein, dass van Gent & Loos sagt, ey, das steht doch da, das geht doch eigentlich nicht. Und die Niederlande sagen, ey, ist uns doch egal, wir sind ja wohl wichtiger als irgendein Vertrag mit anderen Ländern. Aber der Europäische Gerichtshof hat auf Basis dieser Klage von van Gent & Loos nicht nur über diesen Fall geurteilt, sondern sie haben auch gesagt, es gibt einen Direct Effect of European Law, eine unmittelbare Wirkung von europäischem Recht. Und deswegen ist dieser Fall so berühmt berüchtigt. Und das jetzt mal kurz sacken lassen und wir atmen mal durch und hören nochmal in den Song von 1963 rein aus Dänemark.
Der hat ja schon irgendwie was, ne?
Der hat so einen Mut.
Naja.
Okay, weiter geht's. The direct effect of European law. Ich könnte es hoffentlich besser verarbeiten mit ein bisschen Musik. Der Europäische Gerichtshof sagt nämlich nicht nur, van Gent & Loos hat Recht, sondern auch, die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft stellt eine neue Rechtsordnung dar, zu deren Gunsten Staaten in begrenztem Rahmen ihre Souveränitätsrechte eingeschränkt haben. Das heißt, wenn die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft, EWG, oder später die EU entscheiden, dass ein Produkt ab jetzt nicht mehr erlaubt ist oder dass Zölle nicht mehr steigen dürfen oder dass der Plastikverbrauch reduziert werden soll, dann müssen sich die Nationalstaaten eigentlich auch daran halten. Und wenn sie das nicht tun, dann können wir, Bo, wir beide, du, ich, Unternehmen, alle Einzelpersonen dagegen klagen. Und mit diesem Urteil ist also quasi überhaupt erst die Almightiness Europas etabliert worden. Und Bo, nach 2 Songs, ich gebe zu, ist ein bisschen unfair, und meine Erläuterung, bist du überzeugt?
Also ich würde ja gerne vom Van Gent & Loos Urteil sprechen, weil ich immer noch der Überzeugung bin, meins ist ein bisschen stärker. Aber ich muss sagen, also dass das schon dazu geführt hat, dass Bürger der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft sich auf EWG-Recht berufen können und den nationalen Gerichten damit sagen, hey, ich zeige euch mal, wo der Hammer hängt. Es ist schon krass. Und dass EWG-Recht über nationalem Recht steht, das erinnert mich doch recht auch stark an unser EU-Recht heute. Also dass EU-Recht in vielen Fällen Vorrang gegenüber nationalem Recht hat. Wir haben uns zu Beginn dieser Folge ja gefragt, könnte es sein, dass wirtschaftliche Überlegungen, vielleicht sogar Streitigkeiten und daraus resultierende Urteile vor einem Gericht sehr wichtige, wenn nicht sogar die absoluten Bausteine für die Gründung der EU waren? Dafür haben wir uns in dieser Folge zwei der wohl wichtigsten Wirtschaftsgerichtsurteile überhaupt in der europäischen Geschichte angeschaut. Im Boxring, in ESC-Manier. Cassis de Dijon und Chemikalien. For you to choose. Und spätestens nach dieser Folge ist zumindest uns klar, diese beiden Urteile sollten mindestens genauso bekannt sein wie Lena und Lordi.
Genau, ohne den Casus Cassis wären unsere einheimischen Supermärkte möglicherweise regional bis eintönig und ohne den Chemistry Case würde die EU gar nicht so funktionieren, weil es immer heißen könnte, aber unser Rechtssystem in Deutschland, in Frankreich, in den Niederlanden, wir halten uns an unsere Regeln und sonst nicht an irgendwelche anderen gemeinsam.
Die EU ist also nicht unbedingt ein Supermarkt, da hat Emmanuel Macron aus Frankreich schon recht, sie beruht auf einer, finden wir, ziemlich faszinierenden Sammlung von Klagen, die in vielen Fällen auf den ersten Blick einfach nur wie langweilige kleine Konflikte zwischen irgendwelchen Unternehmen und Ländern aussehen, aber am Ende einfach unser Leben hier in der EU geprägt haben und zu dem gemacht haben, was es heute ist.
Was am Ende der Folge vielleicht noch wichtig ist zu sagen, wir sind keine Juristinnen oder Juristen Ausgebildete. Wir haben uns für die Folge aber reingenördet in die Urteile. Und wenn ihr zu den Urteilen mehr wissen wollt, die zum Beispiel in Gänze mal lesen wollt, weil ihr ein freies Wochenende habt oder so, verlinken wir die euch und ihr guckt einfach in die Shownotes. Und wenn ihr Themenvorschläge habt, auf die wir mal schauen sollten, Kritik, Lob oder Songvorschläge oder ihr wollt uns schreiben, wer jetzt diesen Battle hier gewonnen hat, was jetzt wichtiger war und schöner, schreibt uns an whatthewirtschaft@deutschlandfunknova.de.
Hosts und Autoren der Folge waren Markus Wolf und Buchan Kim.
Faktencheck kam von Leo Becker und Jule Dieterle.
Produktion Uwe Bräunig.
Und ganz besonderer Dank an Charlotte Müller, die Redaktion hatte.
Und damit sagen wir Bussi Baba.
Bisu und Grötjes. Ciao.
Tschüss.
Deutschlandfunk Nova. What the Wirtschaft. Alle zwei Wochen neu auf deutschlandfunknova.de, in der DLF-Audiothek-App und überall da, wo es Podcasts gibt. Nova.